SWR 2 Forum.
Heute zum Thema Unruhestifter im Vatikan. Reformiert der Papst die Kirche? Am Mikrofon ist Lukas Meyer-Blankenburg. Eine Kirche für die Armen, das wünscht sich Papst Franziskus. Auf Prunk und Protz legt er keinen Wert. Mit kleinen, spontanen Gesten hat er sich große Sympathien erworben. Er traut Flugbegleiter im Flieger, baut im Vatikan Duschen für Obdachlose und trifft sich lieber mit Flüchtlingen und indigenen Bauern als mit ihren Staatschefs. Die Hoffnungen, dass dieser Papst auch die schwierigen Fragen der Kirche mit neuem Esprit angehen würde, Bewegung in Themen wie Ehe, Zölibat oder Missbrauch bringt, waren groß. Aber jetzt, nach 5 Jahren im Amt, ist die Bilanz zwiespältig. Liberalen Katholiken geht Franziskus nicht weit genug, Konservative finden, er zerstört die Tradition. Vieles wurde angekündigt, wenig erreicht. Die Kritik nimmt zu, der Rückhalt scheint zu schwinden. Noch dazu ist Karl Kardinal Lehmann, ein berühmter Unterstützer des Papstes hierzulande, am Wochenende verstorben. Und auch der Papst selbst wirkt unzufrieden wie nie. Droht Franziskus mit seinen Reformideen zu scheitern? Was möchte und was kann er in der Kirche noch bewegen? Wird 2018 womöglich das entscheidende Jahr in seiner Amtszeit? Darüber diskutieren wir in diesem SWR2-Forum mit Matthias Drubinski, Journalist der Süddeutschen Zeitung, mit Margit Eckold, sie lehrt als Dogmatikprofessorin mit Lateinamerika-Schwerpunkt an der Universität Osnabrück, und mit Pater Bernd Hagenkort, er ist Jesuit und Leiter der deutschsprachigen Abteilung von Radio Vatikan in Rom. Herr Hagenkort, Sie waren gerade zu Amtsbeginn ja sehr angetan von diesem Papst. Wie fällt Ihre Bilanz jetzt nach 5 Jahren aus? Nicht mehr begeistert, sondern eher ernüchtert?
Nein, ich bin schon noch begeistert von dem, was er macht und wie er es macht. Das ist vielleicht nicht alles immer sofort auf den Titelseiten, wie zum Beispiel in den ersten 3 Jahren. Die letzten 2 Jahre waren da durchaus was ruhiger, vielleicht auch ein bisschen bedachter, das, was er gemacht hat, wie er es gemacht hat, nicht so spontan, nicht so begeisternd auf der ganzen Welt. Aber ich bin immer noch relativ begeistert, weil er ja ein Projekt hat, das er voranträgt und jetzt zeigt, dass er das auch durch die Mühen der Ebene zu tragen weiß. Nicht immer nur mit Erfolg, das hat auch Rückschläge, aber so ist es halt im Leben. Aber er versucht eben das, was er will, durchzutragen und nicht nur mit Strohfeuern sozusagen auf der ganzen Welt anzuzünden, mit spontanen Reden und super spontanen Besuchen und Umarmungen und so weiter, sondern das auch umzusetzen in die Breite hinein. Und das ist naturgemäß viel anstrengender, als kurzfristig Begeisterung hervorzurufen.
Auch wenn Sie jetzt die Mühen der Ebene ansprechen, dann meinen Sie nach wie vor nicht, dass er sich vielleicht etwas zu viel aufgehalst hat?
Nein, das glaube ich nicht. Höchstens, dass er uns zu viel aufgehalst hat. Das ist ja kein Projekt, das ein einziger umsetzen könnte, sei nun Papst oder was auch immer, sondern Teil seines Projektes war und ist es ja, alle einzubeziehen. Also da müssen wir alle mit ran sozusagen, denn sein Projekt ist zwar Struktur, also Erneuerung der Kirche vor Ort und im Vatikan, aber es ist auch ein religiöses Projekt und das können nur wir alle gemeinsam tun, alle Katholiken gemeinsam. Von daher hat er uns da was zugemutet und es hängt von jedem und jeder ab, das umzusetzen.
Herr Drubinski, in Rom Reformen zu machen, das ist wie die ägyptische Sphinx mit einer Zahnbürste zu putzen. Das hat Franziskus auf seiner letzten Weihnachtsansprache gesagt. Ist auch für Sie die große Anfangseuphorie verflogen?
Naja, es ist so, wie Pater Hagenkort gesagt hat, also es beginnen halt die Mühen der Ebene. Das heißt, man sieht natürlich, dass ein großer Apparat da zu verändern ist, eine Weltkirche, die Beharrungskräfte hat, die ja auch 30 Jahre lang in die andere Richtung ging, das muss man ja auch sagen. Also es gab 2 Päpste, die sehr klar anders regiert haben und auch anders gehandelt haben. Das alles zu ändern, ist eine sehr, sehr große Aufgabe. Ich glaube aber auch, dass in den vergangenen 5 Jahren Änderungen stattgefunden haben, die auch nicht mehr rückgängig zu machen sind. Also in diesem Sinne denke ich schon, da ist was passiert, da ändert sich was. Also ich merke es ja auch bei mir in der Redaktion, wenn ich Kirchenthemen vorschlage. So spannend war die katholische Kirche lange, lange nicht mehr. Da merkt man schon, da ist was los, da passiert was. Auch immer die Frage, wie groß sind die Widerstände? Wird das klappen? Wird das scheitern? Diese Fragen bewegen die Leute und ich glaube, ja, tatsächlich wird, selbst wenn dieser Papst mal zurücktritt, wer weiß wann oder stirbt, dann wird diese katholische Kirche eine andere sein als vor seinem Amtsantritt. Das ist nicht mehr rückgängig zu machen.
Das heißt, die Weichen sind gestellt oder hat der Papst nicht auch unterschätzt, wie zäh Veränderungen im Vatikan zu machen sind?
Also wenn ich manche frustrierten Äußerungen von ihm sehe oder gerade diese Weihnachtsansprache, die immer so ein Kopfwaschen irgendwie ist, also die einen kriegen Weihnachtsgeschenke, die anderen kriegen den Kopf gewaschen im Vatikan, da merkt man schon, da ist eine gewisse Ungeduld da, auch einfach, das geht nicht so weiter, wie er gedacht hat. Die Widerstände sind glaube ich, auch tatsächlich stärker, als er es manchmal vermutet hat, als er es auch in dieser Anfangseuphorie, die es ja gab, auch vielleicht eingeschätzt hat. Aber insgesamt denke ich schon, da steckt ein langfristiges Programm hinter, da steckt auch ein Projekt der Öffnung dahinter. Auch das, woran wir Journalisten manchmal leiden, dass wir dann diesem Papst gerne sagen würden, Mann, jetzt sag doch mal endlich, wo es lang geht, jetzt erklär doch mal endlich, was Sache ist und was nicht, dann können wir das kommentieren. Das ist aber auch, glaube ich, genau seine Strategie und seine Absicht. Er merkt, dass er diese katholische Kirche auch nicht einfach mit einem Federstrich ändern kann, dass er aber sehr wohl Türen öffnen kann, dass er sehr wohl Diskurse anstoßen kann, dass er dieser Kirche, die ja auch erstarrt ist in ihrer Diskurslosigkeit, dass er da etwas öffnen muss. Also eines seiner Worte ist ja auch die Unruhe, schafft Unruhe, macht Krach, hier muss irgendwas passieren und dann wird man schon sehen, wo es hingeht. Also ich glaube, dass dieses Prozessuale oder dieses, irgendwie, da muss ein Weg anfangen, das verfolgt er auch weiter. Dieser Weg ist halt erkennbar steiler und steiniger, als er sich das sicher auch ab und zu mal vorgestellt hat.
Frau Eckhold, zu Beginn seiner Amtszeit, da wurde Franziskus ja geradezu frenetisch gefeiert, vor allem eben auch als großer Erneuerer der Kirche. Wie ist denn Ihre Meinung? Ist der Papst mittlerweile kein großer Reformer mehr, sondern eher eine große Enttäuschung?
Nein, Papst Franziskus ist genau der Papst, und das sind auch Einschätzungen aus weltkirchlicher Perspektive, befreiungstheologischen Perspektiven, der die Reformanstöße des Zweiten Vatikanischen Konzils mehr als 50 Jahre nach dem Konzil konkret werden lässt. Und das heißt, das ist im Grunde dieses große Prinzip der Pastoralität. Das sind die vielfältigen Praktiken von Kirche, Analyse der Zeichen der Zeit. Was steht an in Politik, in Wirtschaft, aber auch nach innen in der Kirche? Fragen dann auch der Frauenförderung, heute die indigenen Perspektiven, die Frage nach Umwelt etc. Das ist etwas, was in das Herz von Kirche gehört und was im Grunde auch dann Lehre verändern wird. Und diese Dynamik und diese Bewegung, um die ist ja gerungen worden, die ganzen Jahre und Jahrzehnte auch nach dem Konzil. Und Papst Franziskus ist genau derjenige, der dann das, was wahrscheinlich auch in den letzten Pontifikaten im Grunde auch etwas erstarrt worden ist, was er wieder auf den Weg bringt. Und es geht ihm, denke ich, ganz stark um dieses Dasein an den Orten auch von Brüchen, von Bruchstellen verschiedenster Art auch unserer Gesellschaft, auch bei uns ganz konkret, sei es im globalen Migration, sei es Familie etc. Und dort Begegnung anzustoßen. Und das ist die Konzilskirche.
Dann lassen Sie uns, Frau Eckhold, einmal ganz konkret in eine dieser Bruchstellen blicken und auf eins der großen Streitthemen blicken. Das ist ja nach wie vor die Frage, ob wiederverheiratete Geschiedene zum Abendmahl zugelassen werden dürfen. Für Außenstehende, also für Leute, die nicht in der Kirche sind, klingt das nach einem sehr speziellen theologischen Problem. Warum sorgt das denn, Herr Hagenkort, in der Kirche für so viel Streit?
Weil sich das sozusagen als eine Bruchstelle herausgestellt hat, die Frage, wie gehen wir um mit Lehrfragen. Was Papst Franziskus möchte, ist ja sozusagen die Frage umdrehen. Also nicht die Frage, was dürfen wir und was dürfen wir nicht, sondern was müssen wir tun, um Menschen, die in Situationen des Bruches leben, um denen helfen zu können, mit dem, was Kirche anbieten kann. Das ist sozusagen die Frage, die in den Synoden, die davor, also in den Versammlungen, in Bischofsversammlungen, die dazu stattgefunden haben, immer wieder gestellt wurde. Und dann gibt es eben einige Möglichkeiten, unter anderem eben den Kommunionempfang und die Zulassung zu den anderen Sakramenten. Das ist ja sozusagen eine mögliche Antwort. Und es gibt immer wieder Leute, die sagen, nee, das darf nicht passieren, wir dürfen nichts ändern, was irgendwie der Fall war. Wir sind eh schon unter Druck als Kirche. Jetzt auch noch diese Dinge wegzugeben, würde uns noch schwächer machen, als wir ohnehin schon sind. Das ist sozusagen die Gegenstrategie. Es gibt immer noch dieses sich wehren, dieses Verteidigen, wie es der Papst nennt, einer Kirche, wie sie vielleicht mal gegeben hat oder vielleicht nie, aber man will auf jeden Fall was verteidigen. Der Papst hingegen will zu den Menschen gehen und was anbieten. Das sind zwei verschiedene Herangehensweisen. Und da gibt es immer wieder Streit, weil die Leute, die ja sagen wollen, wir wollen mit dem weitermachen, was wir haben, um wenigstens das noch behalten zu können in einer Kirche, die immer weniger wird, letztendlich verlieren. Und je mehr sie verlieren, desto mehr streiten sie. Also es ist so ein bisschen so ein Zirkel, in dem die sich drin befinden, während der Papst da genau raus will.
Das heißt, das ist, auch wenn ich Herrn Drobinski vorhin richtig verstanden habe, so ein Angebot, das der Papst macht, so eine Tür, die er aufstößt bei dem Thema. Gleichzeitig führt das ja dazu, dass dann die jeweiligen Ortskirchen Verantwortung für bestimmte Entscheidungen, in dem Fall bei wiederverheirateten Geschiedenen, übertragen bekommen, mit der sie ganz offensichtlich nicht immer gut zurechtkommen.
Also ich glaube, dass es deswegen auch so aufgeladen ist, weil im Grunde in einem kleinen Beispiel sich da auch die große Frage letztlich zeigt, wie geht man mit Lehraussagen, wie geht man mit Dogmatisierung, wie geht man auch mit der kirchlichen Tradition um? Und da gibt es einfach zwei Wege. Der eine ist der, der im Grunde die Gegner von Papst Franziskus verfolgen. Also wenn man jetzt, sagen wir mal, in Deutschland, ich glaube aber auch in vielen anderen Ländern ist es so, schaut, werden Geschiedene, die wieder geheiratet haben, von der Kommunion faktisch ausgeschlossen, kann man sagen, in der Regel nein, die stellen sich an, die gehen dahin, die empfangen die Kommunion und gehen wieder. Zum Teil, weil es die Pfarrer nicht wissen, zum Teil, weil es ihnen egal ist. Also in diesem Sinne kann man sagen, faktisch ist der Sinn auch dieses Gebotes oder ist die praktische Wirkung ja auch schon ausgehebelt. Also in diesem Sinne ist da etwas passiert. Man sieht eine Lehraussage, die Unauflösbarkeit von der Ehe hat bestimmte Konsequenzen für diejenigen, die sie brechen. Die ist so wackelig geworden. Und jetzt ist die Frage, wie man darauf reagiert. Und da ist, glaube ich, die Aussage des Papstes, es hat keinen Sinn, Lehraussagen zu halten oder als unumstößlich zu begreifen, wenn sie vom Leben nicht mehr gedeckt werden. Also wenn sie Menschen mehr verletzen, als sie heilen. Wenn sie eben nicht dazu führen, dass die Kirche bei den Verwundeten, bei den Leuten steht, denen es gerade wehtut, sondern wenn sie im Grunde abstrakt ein Prinzip hochhält. Da sagt die andere Seite nun, Moment mal, aber genau dafür sind wir ja auch da. Also wir sind ja genau dafür da, dass wir auch vielleicht dann, wenn die Welt anders funktioniert, auch eine Lehraussage im Prinzip hochhalten, sagen wir mal vor dem Atem der Geschichte. Also davor, dass wir sagen, das haben wir immer schon so gesehen. Das ist sehr, sehr wichtig für den Bestand der katholischen Kirche. Und letztlich steckt dahinter genau diese Frage. Also was steht im Vordergrund? Steht im Vordergrund die Bewahrung des Althergebrachten, auch des durchaus Ehrwürdigen, des durchaus theologisch auch immer wieder Durchdachten? Oder gibt es nicht Situationen, wo, wenn sich die Realität ändert, auch die kirchliche Lehre ändern muss? Und das wird, glaube ich, gerade ausgetragen. Das ist auch ganz gut so, dass es ausgetragen wird, denn es wurde 30 Jahre nicht ausgetragen. Also Gott sei Dank müssen die Konservativen jetzt auch mal argumentieren und sagen, passt mal auf, aus den und den und den Gründen gefällt uns das nicht. Das finde ich eigentlich eine Verlebendigung der katholischen Kirche. Die sollten halt nicht dem Papst sofort den Glauben absprechen. Also da wird es wieder problematisch. Da sieht man, mit welchen Mitteln da auch lange diskutiert und gekämpft wurde. Das ist das Problem. Nicht so sehr, dass Gott sei Dank an einem sehr schwierigen Punkt für die katholische Kirche auch etwas kontrovers und durchaus auch sehr spannungsgeladen diskutiert wird.
Es wird regional auch ganz unterschiedlich diskutiert. Frau Eckholt, Sie blicken in Ihrer Arbeit ja auch immer schwerpunktmäßig auf Lateinamerika, auf den Heimatkontinenten des Papstes. Wie wird das Thema wiederverheiratete Geschiedene da behandelt?
Es ist auch in lateinamerikanischen Ländern eines auch der zentralen Themen. Also in Chile, Argentinien ist die Scheidungsrate immens hoch. Und von dort war es auch in seiner Praxis als Erzbischof eine zentrale Frage schon gewesen und ist es eben auch heute. Von dort her denke ich auch, dass da weltkirchlich im Blick auf diese Frage die Differenzen wahrscheinlich gar nicht so groß sind. Wir haben ja auch diesen wunderbaren Briefwechsel im Grunde zwischen dem Papst und dann auch seiner alten Erzdiözese, wo im Grunde auch der Mut gemacht worden ist, lokal vor Ort Entscheidungen zu treffen. Und da bin ich auch dankbar, dass jetzt jüngst auf der Frühjahrsversammlung der Deutschen Bischofskonferenz auch die deutschen Bischöfe im Grunde diese Dynamik, die der Papst angestoßen hat, auch sich zu eigen gemacht haben. Und es geht bei dieser Frage ja nicht um die Beliebigkeit jetzt hier im Blick auf das, wofür die Kirche und auch dann Christen, Christinnen auch stehen. Das heißt, Liebe zu leben und das auch auf Dauer im Grunde mein Leben mit einem Menschen zu teilen und zwar mein ganzes Leben. Aber es gibt eben auch dann das Scheitern, es gibt die Brüche. Und das ist genau dann diese Umkehrung ja auch, die ich vorhin benannt hatte, auch mit dem Konzil. Sprich, wir können nicht pastoral und Dogma und so weiter trennen und entweder oder. Also da hat der Papst im Grunde andere Logiken, ich sage auch andere theologischen Logiken, sich zu eigen gemacht, die er in Lateinamerika auch gelernt, entdeckt hat, auch über die spezifische argentinische Theologie des Volkes. Also sprich, Entscheidungen, Mut zu machen, vor Ort Entscheidungen zu treffen im Dienste des Evangeliums. Und ich denke, es geht hier sicher auch um ein Wahren, um Verbindlichkeit von Lehraussagen, Tradition. Aber Tradition ist, das ist ja fundamentaltheologisches Grundprinzip, immer eine lebendige Tradition. Und so geht es nicht um eine, ich sag mal das Stichwort, weil die Formulierung vorhin kam, um eine Bestandswahrung, sondern es geht um ein Prüfen und auch ein Sich-Prüfen im Blick jetzt auch auf Kirche und auch lehramtliche Entscheidungen. Entsprechen diese genau dem Auftrag Jesu Christi, liebt einander, seid barmherzig. Und Papst Franziskus lädt uns im Grunde ein, lehramtliche Aussagen zu prüfen und auch uns selbst natürlich auch zu prüfen.
Das heißt, für die theologische Diskussion, Herr Hagenkort, war es möglicherweise ganz gut, dass da ein Papst plötzlich in Rom sitzt, der davor, Zeit seines Lebens, immer ziemlich weit weg war von diesen europäischen, römischen Diskussionen?
Auf jeden Fall. Dieser berühmte Spruch, den er gesagt hat, er sei Papst zum Ende der Welt, der hat ja was. Da steckt ja was drin. Da steckt drin, dass wir Europäer, und dann denke ich jetzt mal Lordamerika mit dazu, nicht mehr den Takt vorgeben in der Kirche. Das merkt man hier sehr deutlich, vor allen Dingen in den Synoden. Ich habe an mehreren ja teilnehmen dürfen als Beobachter. Die Fragestellungen, die wir in Europa haben, sind nicht mehr die, die den Takt vorgeben in der Kirche. Die werden dadurch nicht weniger wichtig, aber andere treten gleichberechtigt hinzu. Sie haben eben angesprochen, Frau Eckold, die Frage nach der Deutschen Bischofskonferenz. Ich finde das hochspannend. Das ist sozusagen für mich der Subtext dieses Pontifikats. Eine Kirche, die globaler wird, die eben viel mehr Stimmen hat, die viel mehr Identitäten, die viel mehr Kulturen hat, die sich nicht eben reduzieren lässt auf unsere hier europäische. Wie kann die auf die gleiche Frage verschiedene Antworten haben, lokal, kulturell verschiedene Antworten haben und trotzdem eine und dieselbe Kirche bleiben? Ich glaube, das ist die Aufgabe, die wir haben. Früher hat man die Antwort mit Rom sagt das beantwortet. Diese Antwort funktioniert nicht mehr so. Und das sagt Papst Franziskus ja selber dauernd. Es kann nicht eine maßgeschneiderte Antwort auf alle Situationen geben, sondern wir müssen von den Situationen her denken. Aber das muss natürlich auch vor Ort ankommen. Und es muss, und das ist schon die Herausforderung, letztlich eine Kirche bleiben. Also das zu entwickeln, ich glaube, das ist etwas, was Papst Franziskus sehr deutlich von Rom aus anstößt. Das jetzt einzuholen, ist eine Sache, die die Ortskirchen leisten müssen. Und ich vermute mal, das wird mehr als nur einen Papst beschäftigen.
Man hat ja gerade jetzt, wenn ich an die Familiensynode denke, gesehen, welche Konflikte das auch hervorbringt. Also dass die Afrikaner oder die Osteuropäer natürlich einen völlig anderen Begriff davon haben, wie die katholische Kirche über Familie, über Sexualität, über Homosexualität reden soll, als die Europäer und Nordafrikaner. Also in diesem Sinne kann man sagen, ja, diese Öffnung bedeutet natürlich auch, dass man Konflikte und auch Auseinandergehen aushalten werden muss. Also dieses Unterschiedlichwerden ist auch nicht immer so ganz einfach.
Zumal wir auch so ein bisschen, so ich sag mal ganz vorsichtig, die Arroganz der Europäer drin steckt, als ob wir sozusagen moralisch schon weiterentwickelt seien als die anderen. Also man muss doch sehr vorsichtig sein, ne? Wenn man miteinander debattiert, dann muss man sehr respektvoll miteinander umgehen, denn diejenigen, die nicht die Meinung teilen, die wir haben, das muss ja nicht gleich schlecht sein, wir müssen versuchen, dann aufeinander einzugehen. Das ist hochspannend und es wird nicht einfach in den kommenden Jahren, aber ich finde, das ist der einzige Weg für die katholische Kirche voranzugehen.
Ja, und Papst Franziskus hat hier ja auch bewusst im Grunde an das Prinzip der Synode erinnert. Synodos, also wir sind zusammen auf einem Weg. Und ich glaube, das ist die Aufgabe auch für uns in der Theologie, da weiter diese Wege zu gehen und gerade auch dann mit den Stimmen aus dem Süden, also afrikanischen, asiatischen, lateinamerikanischen etc. theologischen Ansätzen oder auch Ansätzen von Männern und Frauen. Das sind im Grunde Ansätze, die von unterschiedlichen Praktiken, Glaubenspraktiken, auch pastoralen, kirchlichen Praktiken her angeleitet sind, aber die im Blick auf Glaubensfragen im engeren Sinne hin neu durchbuchstabiert werden. Und das können wir nur auf dem Weg, das können wir nur in Zusammenkünften, also insofern Synoden kleiner und größerer Art, hin zu einer synodalen Kirche. Und da leitet, auch das hält zusammen, dieses Evangelium der Barmherzigkeit. Das war ganz am Anfang, 13. März 2013 und folgend hat Papst Franziskus daran erinnert. Das ist, denke ich, ein roter Faden, der sich bis jetzt durchzieht. So kann ich sagen, ich habe nicht nur im Grunde dann dieses Auseinanderdriften, die Gefahr im Grunde dann einer Fragmentierung etc., die besteht weltweit. Wenn wir auch schauen, wo entwickelt sich das Christentum. Wir haben so viel an kleinen Gemeinschaften, Kirchen etc. Wir diskutieren in der Theologie, in der Religionssoziologie diese Pentekostalisierung des Glaubens, also die vielen Pfingstkirchen etc. Da driftet es auseinander. Gemeinschaft und das Zusammen auf dem Weg sein, das ist wichtig.
Beim Stichwort Barmherzigkeit, Herr Drubinski, da stellen sich einigen Kritikern mittlerweile die Nackenhaare auf. Es wird Papst Franziskus dann vorgeworfen, er würde sich zu sehr auf soziale Aspekte, biografische Fragen etc. konzentrieren. Also er sei ein regelrechter Sozialromantiker.
Ja, bis zu einem gewissen Grad, glaube ich, muss jemand, der für eine Kirche steht, auch ein Sozialromantiker insofern sein, als dass es einen Anspruch des Evangeliums gibt, der sozusagen immer weitergeht als das, was gerade politisch organisiert, realisiert wird, was gerade Politik ist, was ein Staat machen kann. Also in diesem Sinne, glaube ich, ist eine der Aufgaben der Kirchen, gerade in der globalisierten Welt, diese Lücke auch sozusagen schmerzhaft zu halten und auch da zu sagen, die gibt es. Also in diesem Sinne, ja, ist er, glaube ich, in manchen ein Sozialromantiker, der sich nicht nach der Frage irgendwie streckt, ist das nun alles realisierbar und was geht da nun, sondern der eher andersrum so Aufträge verteilt, der dann eher sagt, passt mal auf, liebe Politik, das ist der Anspruch des Evangeliums und jetzt könnt ihr mal gucken, wie ihr dem nahe kommt. Also in diesem Sinne, ja, das glaube ich, das tut auch weh. Andererseits denke ich mir, er steht nun mal auch für eine Kirche, die sozusagen einen inkarnierten, fleischgewordenen Gott als Bild hat, dann kann im Grunde diese Religion ja auch nicht menschenfern sein. Also das ist vielleicht etwas, was auch in den vergangenen Jahren auch eher gering geschätzt wurde. Es gibt natürlich schon ein paar Probleme, wo man sagen kann, ja, das Christentum ist auch immer natürlich eine Bildungsreligion, ist immer auch eine Religion der Tradition, ist immer auch eine Religion, die durchaus einen Vorrat an Philosophie, an Gedanken transportiert, wo man manchmal fragen kann, interessiert das den Papst weniger? Da kann man sagen, ja, wobei, wenn ich das Pontifikat vorher von Benedikt XVI. Sah, da war es halt genau andersrum. Da kann man sagen, der war da ein Gelehrter, der war da sehr belesen, der wusste das alles schon. Aber im Grunde genau diese Hinwendung zum Leben, also da merkte man, wie wenig ihn auch Politik interessierte, wie wenig ihn im Grunde auch diese Frage interessierte, was treibt die Menschen um? Und das ist sicher auch eine der wichtigen Fragen, die die Kirchen auch beschäftigen werden. Also von daher glaube ich schon, setzt ja da einen anderen Akzent, aber vielleicht auch einen notwendigen Akzent.
Die Kirche soll verbeult sein, ein Feldlazarett, sagt der Papst auch, Herr Hagenkott.
Das ist so ein bisschen seine Vision. Er probiert was aus, wenn es schief geht, dann habt ihr wenigstens was gelernt. Übersetze ich immer etwas flapsig, diese Beule. Er will jemanden, der Dinge probiert, der Sachen wagt, der sich nicht zurückzieht hinter die Kirchentür nach dem Motto, wir haben ja schon was, lass uns dabei bleiben, das ist doch das, was uns geschenkt ist, sondern probiert was aus und wenn es eben funktioniert, wunderbar. Und wenn es eben nicht funktioniert, dann hat es eben nicht funktioniert. Dann wissen wir aber auch, dass es nicht funktioniert hat. Das ist eine Geisteshaltung, die wir vielleicht in der katholischen Kirche ein bisschen verlernt haben. Gerade so im deutschsprachigen Raum, da schließe ich jetzt mal ganz großzügig Österreich und die Schweiz mit ein. Wir sind ja sehr reiche Kirchen. Wir antworten ja alle auf jedes Problem mit einem Papier, das geschrieben wird, und mit einer Planstelle. Aber nicht mit Risiko, nicht mit neuen Ideen. Die gibt es zwar auch, aber die kommen dann eher so an zweiter, dritter Stelle. Da zu sagen, probiert was aus, das ist so ein bisschen ja, der Risikopapst, den er hat. Das passt auch ganz gut dazu, dass er eben nicht nur Romantiker ist, Herr Dominski, sondern durchaus uns auch auf die Nerven geht, wenn er sagt, diese Wirtschaft tötet und damit auch unsere meint. Aber das ist ja schon etwas, was uns auch angeht. Oder wenn er Auswüchse von Gender-Ideologie kritisiert, da werden wir ganz nervös, weil bei uns auf die Diskurse dazu
ja ganz anders. Nicht. Also,
ja, genau. Also da ist ja schon jemand, der nicht so 1a reinpasst in so ein Gutmenschentum, sondern schon auch nervig ist, auch kantig ist und das immer und immer wiederholt. Also das gehört auch dazu, da eine Beule sich einzufangen und Dinge zu sagen, ja, die wir eigentlich besser nicht so hören wollen, die man auch dann weniger liest. Aber es gehört auch eben zu diesem Papst und auch zu diesen Beulen dazu.
Ja, ich würde auch nicht jetzt den, wie auch Lateinamerikaner sagen, diesen Papa Pastor, dieser Bischof, der nach den Schafen riecht, dem Gelehrten gegenüberstellen und so jetzt auch Benedikt und Franziskus gewisserweise gegeneinander ausspielen. Glaube ich gar nicht, sondern der Papst, also auch Franziskus, ist auch ein kluger und großer Theologe. Er hat ja eine Zeit lang, als er in Buenos Aires gewirkt hat, gelebt hat, war er selbst ja auch als Pastoraltheologe tätig. Also er hat dort gelehrt, also er war gleichzeitig in einer Pfarrei, auch diese kleinen Capillas, die Kapellen und so weiter, dort mit den Menschen auch zu arbeiten. Aber das hat er dann auch in seine Lehre eingebracht. Und er ist immens belesen, also was einerseits lateinamerikanische Kultur, Geschichte, Literatur angeht, aber auch da eben die große Theologie, auch dann seines Landes, auch seines Kontinentes und hat natürlich auch die Entwicklungen in Europa wahrgenommen. Also wenn wir die Fußnoten in den großen Dokumenten anschauen, sehen wir ja auch immer wieder, wen er dort zitiert. Und er steht ja auch dann genau für ein solches Denken, was nicht die Dinge gegeneinander überstellt und wo der Versuch da ist, den christlichen Glauben in dieser, in unserer auch vielfältigen Moderne ankommen zu lassen. Also er ist Theologe und eben in dieser neuen Theologie, dieser Pastoraltheologie des Volkes. Und ich denke auch hier, das ist vielleicht wirklich auch unsere europäische oder vielleicht auch unsere deutsche Perspektive, wenn dann genannt wird, ja, Sozialromantiker. Ich glaube, das dürfen wir auch nicht unterschätzen, dass vielleicht auch dieses, was die lateinamerikanische Kirche aufzeichnet und was er ganz verinnerlicht hat, dann auch später als Erzbischof und dann auch Mitglied im Präsidium des SELAM, also das ist der Zusammenschluss der lateinamerikanischen Bischofskonferenzen, da hat er eine Theologie, möchte schon sagen, jetzt aufgesogen, erlebt darauf und schöpft daraus, das, was einfließt dann auch in seine Texte, so Laudato Si, ist ein wunderbarer, großer, ein großes Dokument, also was die Soziallehre, also christliche Soziallehre, im Grunde ja Quantensprünge vorangebracht hat, also da ich denke, es ist kein Sozialromantiker, sondern das ist jemand mit einer Weitsicht, die etwas angestoßen hat, wo im Grunde auch viele, sage ich jetzt auch hier, wir selbst und so weiter, als Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen auch noch einmal da drin stecken. Das sind Hausaufgaben für im Grunde die Jahrzehnte vor uns. Und so denke ich eben, ja, wir müssen ihn vielleicht auch aus diesem Kontext jetzt dann auch theologisch hier auch in Deutschland entdecken. Und das sind für mich dann diese weltkirchlichen Dynamiken, die zum Glück da sind und die wahrscheinlich noch gar nicht bei uns ganz angekommen sind, vielleicht auch nicht konnten.
Unruhestifter im Vatikan, reformiert Papst Franziskus die Kirche, darüber diskutieren wir in diesem SWR2-Forum. Als Papst Franziskus 2013, also vor 5 Jahren, sein Amt antrat, da stand die Aufarbeitung der Missbrauchsskandale und die Vermeidung von neuen Missbrauchsfällen weit oben auf seiner Agenda. Mit ihm, so hofften damals viele, würde die Aufklärung und auch die Bekämpfung des Missbrauchs in der Kirche vorankommen. Herr Drobinski, haben sich diese Erwartungen erfüllt?
Ja und nein. Also ja, also ich glaube tatsächlich jetzt, wenn man sieht, wie der Papst Franziskus auch über Missbrauchsfälle redet, da sieht man, da gibt es natürlich kein Verdecken, da gibt es schon die Emphase, er trifft sich auch mit Opfern, das ist das eine. Andererseits gibt es immer wieder solche Geschichten wie jetzt in Chile, wo er im Grunde sehr vorschnell einem Bischof auch so ein bisschen gesagt hat, na, da ist ja gar nichts bewiesen, dass der bei der Vertuschung geholfen hat. Also in diesem Sinne gibt es da schon manchmal so eine, ja, nicht auf der Höhe sein, so kommt mir es manchmal vor. Bei allem, was er da, glaube ich, emotional tatsächlich auch auf der Seite der Betroffenen ist, wo er schon auch sexuellen Missbrauch oder sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche mit schärfsten Worten geißelt, dass alles passiert. Gleichzeitig sieht man auch im Vatikan, gibt es natürlich immer wieder Debatten, also auch was passiert in dieser Missbrauchskommission, da gab es ja auch Rücktritte. Also es gibt ein Bemühen, das aufzuarbeiten.
Die einzige Vertreterin der Opfer, genau, ja, ist zurückgetreten damals.
Ist zurückgetreten und also in diesem Sinne, ja, da gibt es Dinge, die besser laufen könnten. Aber insgesamt gibt es da schon auch einen Aufklärungswillen. Also den würde ich dem Papst auch nie absprechen.
Aber ist es ihm vielleicht gar nicht so ernst mit dem Thema?
Ja, ich glaube schon, dass es ihm ernst ist. Also das darf man, glaube ich, nicht sagen. Es gibt natürlich vielleicht manchmal einen Debattenrückstand. So erlebe ich das manchmal, dass wir in Europa da auch Begrifflichkeiten, auch dadurch, dass bei uns Missbrauchsdebatten schon länger laufen, entwickeln, die er nicht sofort irgendwie adaptiert oder wo er probiert, Dinge mit seinen eigenen Worten zu formulieren. Das fällt mir auch immer wieder auf. Also das ist ein Bereich, wo, glaube ich, die katholische Kirche, man kann natürlich jetzt auch die gesamte Gesellschaft immer noch im Lernen ist. Also man kann ja nicht sagen, wenn man die MeToo-Debatte anschaut, dass die katholische Kirche sozusagen die ignoranteste aller Organisationen ist. Sie hat es halt sehr früh getroffen. Sie hat es sehr hart getroffen, weil sie natürlich den hohen moralischen Anspruch hat und dann das Brechen dieses Anspruchs ganz besonders eklatant wirkt. Und natürlich auch jedes Wort eines Kirchenvertreters da auch, Klammer auf zu Recht, auf die Goldwaage gelegt wird. Also in diesem Sinne, ja, ist er natürlich unter einer ganz besonderen Beobachtung. Und das muss weitergehen. Die Missbrauchskommission im Vatikan macht es, glaube ich, nach dem, was ich sehen kann, eine sehr gute Arbeit. Also da kann man jetzt gar nicht sagen, da herrscht weiterhin eine Ignoranz, sondern man sieht halt, wie es auch da sehr viele verschiedene Kräfte gibt, wie es auch da Kräfte gibt, die sagen, na, jetzt ist aber auch mal gut, jetzt haben wir aber mal genug aufgearbeitet. Man sieht ja an den anderen irgendwie, die sind ja auch nicht besser, jetzt könnte es mal gut sein. Also da muss der Papst, glaube ich, immer aufpassen, dass er diesem Gefühl nicht nachgibt.
Weil diese Kräfte scheinen ja nach wie vor, Entschuldigung, dass ich sie da
diese Kräfte gibt es.
Die scheinen auch nicht unwesentlich zu sein. Damals die Opfervertreterin Mary Collins ist ja mit der Begründung aus der Kinderschutzkommission ausgetreten. Die vatikanischen Behörden wollten offenbar gar nicht kooperieren bei der Aufklärungsarbeit, Herr Hagenkort. Wie stark sind denn diese Kräfte da noch?
Ich glaube, wenn wir da um uns herum gucken, die gibt es überall. Da gibt es im Vatikan, aber auch außerhalb des Vatikans. Ich finde das, wenn ich das mal biblisch ausdrücken darf, diese Missbrauchsgeschichte hat was Dämonisches. Alles, was irgendwie gut ist und gutwillig ist, irgendwo beschädigt es das. Der Papst trifft sich regelmäßig, hat er neulich in einem Interview gesagt, regelmäßig mit Missbrauchsopfern. Das müsste er nicht tun, er tut es trotzdem und er sagt nichts drüber. Jahrelang hat er das gemacht, ohne, sagen wir mal, in der Öffentlichkeit damit Punkte zu machen. Sondern er hat sich dem ausgesetzt und das ist ja wirklich leidvoll, diese Geschichten zu hören. Er hat das getan und trotzdem kommt dann diese Bemerkung in Chile, wo wir uns fragen, wo kommt das her? Warum sagt er das? Eigentlich weiß er es besser und keiner kann sich wirklich erklären, woher diese Bemerkung kommt. Für mich ist das, also ich weiß es auch nicht ganz genau, aber für mich ist das ein Zeichen, wie viel, ich sage es nochmal biblisch, Böses da drin steckt in diesem Missbrauch, in der sexuellen Gewalt. Und wie sehr das Gesellschaft, Kirche, wie auch immer, kontaminiert hat. Und da sind wir noch nicht raus. Und all diejenigen, die sagen, jetzt ist ja mal gut und wir haben es jetzt aufarbeitet und wir haben jetzt Richtlinien und so, denen muss man sagen, nee, da sind wir noch nicht durch. Die Debatte ist noch nicht durch. Da gibt es immer noch Dinge, die sind noch nicht klar, die wollen wir noch nicht wahrhaben. Das hat es gegeben, es gibt es weiter. Wir müssen weiter sehr, sehr wachsam sein. Das ist eine Kulturfrage, da müssen wir wirklich über Jahrzehnte und Generationen rauskommen. Und bis dahin gibt es eben auch immer wieder Dinge, die schiefgehen, wie die Worte des Papstes in Chile und wie andere Dinge, wie wir in der MeToo-Debatte gesehen haben. Und woanders wird es auch noch geben. Also das Thema ist noch längst nicht durch.
Lassen Sie uns auf ein anderes Thema blicken, das, auch wenn der Vergleich schräg ist, aber ähnlich zäh vorankommt. Frau Eckhold, Sie haben in Osnabrück vergangenes Jahr einen großen Kongress veranstaltet, wo es um Frauen in der Kirche ging und um das, was Konservative eher läppisch als feministische Theologie begreifen. Hierzulande will die Deutsche Bischofskonferenz mittlerweile mehr Frauen in leitender Funktion. Will das auch der Vatikan, will auch der Papst die Kirche weiblicher machen?
Ja, das hat er bereits seit Amtsantritt auch in Evangelii Gaudium benannt, also im Jahr 2013, Frauen in Führungspositionen auch zu bringen. Dort werden ja letztendlich dann auch Entscheidungen getroffen. Also ich denke ja, und auch das Stichwort, Sie sagen weiblicher und so weiter, ja sicher, also der Papst auch von seinem Herkommen, seine Tätigkeit, langjährige Tätigkeit in Buenos Aires, er hat dort ja ganz konkret gemerkt, dass also in dem Sinn ohne die vielfältigsten Arbeiten von Frauen in den Gemeinden dann auch Kirche nicht auf dem Weg bleiben kann dann. Und er hat auch Theologinnen begleitet. In Buenos Aires hat sich auch eine starke Befreiungstheologie von Frauen auch entwickelt, an der Fakultät. Also er weiß im Grunde auch um diese Wege. Ich denke, wir dürfen da das Stichwort, ich sage jetzt bewusst auch so, weil Sie so vorsichtig gesagt haben, das Stichwort Feminismus bewusst dafür verwenden. Also ich denke, es ist immer noch notwendig. Und es hat ja zu tun mit einer Sache, die er immer wieder nennt und auch auf seinen Reisen auch in Chile und Peru benannt hat. Sprich, aufzubrechen aus, jetzt sage ich, klerikalen und fast dann auch klerotischen und so weiter Strukturen. Das ist im Grunde gegen ganz starke kirchliche Gruppen, die Macht haben. Da geht es dann auch um Strukturwandel. Und,
also die Frauenfrage ist eine Machtfrage.
Also es gehört zusammen. Das Erste, und das denke ich, da bin ich auch ganz d'accord. Also das ist genau dieser Weg, Prozesse anzustoßen und der Theologie quasi auch in das Buch hineinzuschreiben, im Grunde auch Neues zu denken, damit Kirche dann auch neu werden kann. Sprich, diese Frauenfrage ist ein Zeichen unserer Zeit. Das heißt, dass Frauen hier, ich sage jetzt vor allem auch hier wir im Norden, also in den Ländern des Südens, ist das auch immer noch nicht der Fall, dass wir Ausbildungen durchlaufen können, Studien etc. und dann auch entsprechende Berufen ausüben, wo Frauen dann auch Verantwortung tragen und auch mitbestimmen, wo Entscheidungen getroffen werden. Der Punkt ist dann genau der, dass da eine noch Schwelle ist innerhalb der katholischen Kirche. Und das meinte ich mit dem Stichwort, es geht hier dann letztendlich auch um Strukturen und es geht auch hier genau um den Punkt, den Umgang, diesen Graben zwischen Glauben und Leben, zwischen Pastoral und dann auch dem Dogma zu überwinden und auch den Mut zu haben zu weitergehenden Entscheidungen. Papst Franziskus ist ja mehrfach auch angefragt worden, wie ist das dann auch mit der Ordination von Frauen? Er hat sich hier bezogen auf die Aussage von Johannes Paul II., Papst Franziskus öffnet, ich denke, so weit, hier denke ich auch die Türe, dass wir diese Fragen solide wissenschaftlich diskutieren können.
Herr Hagenkort, macht da der Papst möglicherweise die Tür auf für eine ernsthafte Diskussion darüber, ob Frauen auch künftig Priesterin werden dürfen?
Das sehe ich nicht. Er hat sich der Frage ja gestellt und hat gesagt, diese Tür ist zu. Also um die Tür-Metapher nochmal aufzugreifen. Ich bin auch bei dem Thema nicht so ganz so sicher, weil das, wenn man ihn hört, die Denkfigur, also er denkt ja viel in Bildern und so weiter, der starken, unabhängigen, intelligenten Frau, die neben einem starken, unabhängigen, intelligenten Mann steht, die kommt bei ihm selten vor. Mhm. Er spricht meistens von Müttern und Großmüttern und kommt dann so oft vom Denken her aus einer Gesellschaft, die wir vielleicht so hier nicht mehr so kennen, um es mal ganz vorsichtig zu sagen. Also von daher bin ich, was Frauen angeht, nicht ganz so sicher und trittfest, was er will. Auf der anderen Seite, ich bin als Kleriker natürlich genau der Falsche dazu, was zu sagen.
D'accord, also ich bin auch nicht sicher, in welche Richtung sicher es von seiner Seite auch dann auch gedacht ist und weitergeht. Ich habe jetzt auch als Wissenschaftlerin formuliert, dass all das, also was er anstößt, also sprich die Dynamik des Evangeliums, synodales Prinzip, Partizipation etc., all das ermöglicht uns, dass wir sagen, ja, die Debatte ist doch nicht zu Ende. Und ich glaube, das war das Entscheidende, solide wissenschaftliche Argumente, die teilweise ja auch sicher auch in den 70er, 80er Jahren von unserer Vorgängergeneration auch schon auf das Tapet gebracht worden sind, die Frage zu stellen, eben wie ist das auch mit dem Apostelbegriff Frauen, gehörten zum Kreis dann auch der Jünger und Jüngerinnen Jesu und hatten entscheidende Funktionen, Aufgaben, Dienste in der frühen Kirche übernommen. Es gab Frauen in der Kirche als Diakoninnen, lange dann auch in den östlichen, in den orthodoxen dann auch Kirchen, Frauen, die auch geweiht worden sind. Das sind die Diskussionen, die laufen. Und das ermöglicht er. Er hat diese Kommission eingerichtet zur Frage, wie ist das mit dem Frauendiakonat? Sicher, das ist ein historischer Zugang, nochmal die biblischen, die patristischen, also die kirchenhistorischen Argumente auch anzuschauen. Natürlich reicht das nicht. Also wir können sowieso etwas aus der Geschichte, aus einer alten Tradition nicht eins zu eins übersetzen, unsere heute. Aber er ermöglicht im Grunde auch dann durch diese Dynamik, der die Kirche auf den Weg bringt, denke ich, auch dieses neue Nachdenken. Und das sehe ich als positiv an. Aber dann sehe ich auch, und da stimme ich auch ganz überein mit Pater Hagenkort, ja, er kommt aus einem kulturellen Kontext, wo im Grunde, ich sage mal mit Kultur, Anthropologie und so weiter, man spricht von diesem Marianismo und Machismo, also das ist ein Wort einer chilenischen Soziologin. Marianismo, das heißt die Bedeutung, die die Figur dann auch der Mutter und Jungfrau Maria hat, eine Volksfrömmigkeit und auf der anderen Seite, aber doch dann der ausgeprägte Machismo. Das heißt dann doch im Grunde dann die Macht des Mannes auf unterschiedlichen Ebenen dann auch über die Frau. Das heißt, hier habe ich im Grunde auch aus kulturellen Traditionen, aus der er kommt, im Grunde noch nicht ein sich Aneignen des Neuen, was wir auch bei unserem Kongress diskutiert haben. Und das ist dann auch etwas wieder, denke ich jetzt hier doch 40 Jahre nach den Debatten, auch um die Frage nach Frauen und kirchlichen Ämtern, was wir doch als Neues auch hier mit eingebracht haben. Sie hatten einmal das umstrittene Stichwort Gender auch gebracht. Wir sprechen heute dem Sinn ja auch nicht mehr von einer allein feministischen Theologie, sondern dass wir Männer und Frauen dann auch, Priester, Kleriker, Laien und so weiter, dass wir gemeinsam im Grunde genderorientiert arbeiten. Das heißt, die Erfahrungen, aus denen wir alle im Grunde auch kommen, als Männer und als Frauen, die sind von Bedeutung auch für Reflexionen auf das, wenn wir fragen nach dem Amt, auch nach Weihe. Und das sind Punkte, die Franziskus, glaube ich, so noch nicht sich zu eigen gemacht hat. Da habe ich im Grunde noch das traditionelle Marienbild, eben die Wirchen, die Jungfrau, die Mutter und so weiter. Und ich stelle dann im Grunde die Kirche als Maria dar und die steht polar Jesus Christus gegenüber. Wenn ich da aber auch auf die neuen Entwürfe in der Theologie, auch vom Konzil ausgehend schaue, ist das so nicht der Fall. Im Grunde, ich kann dann auch nicht das Amt mit Jesus Christus in dem Sinn verbinden und dann der Kirche Maria gegenüberstellen. Wir sind gemeinsam als Volk Gottes unterwegs. Das heißt, hier vermischen sich traditionelle amtstheologische Formulierungen mit einer ganz klassischen alten und im 19. Jahrhundert im Grunde auch dann richtig fixierten Geschlechteranthropologie, die Polarität des Weiblichen und des Männlichen und so weiter. Und dann auch mit bestimmten Aufgabenverteilungen in Gesellschaften, in Politik etc. und auch dann in Kirche natürlich. Und das merke ich schon, das wirkt in vielen dann auch der Argumentationsformen von Papst Franziskus nach. Das hat er so genau gesagt, ne? Also La Chiesa, Maria.
Es gibt einen Bereich, auf dem Papst Franziskus auch für einige Dynamik gesorgt hat, abseits der Kirche, nämlich auf dem internationalen diplomatischen Parkett. Er geht, Herr Hagenkort, manchmal zum Schrecken einiger Diplomaten gerne auf Konfrontationskurs. Zuletzt hat er in Myanmar auf die Verbrechen gegen die muslimische Minderheit der Rohingya hingewiesen. Und er hat auch in Lateinamerika die Unterdrückung der indigenen Bevölkerung verurteilt. Diplomatisch galt das jeweils als ausgesprochen heikel. Ist der Papst trotzdem ein guter Politiker?
Ich glaube schon, in dem Sinne, dass er Dinge anspricht, von denen alle sagen, die sollten nicht angesprochen werden. Und Probleme anspricht, von denen in der UNO zum Beispiel keiner sich traut zu reden. Weil das eben, Stichwort Rohingya, da geht es um Indien, da geht es um China, da geht es um Lokalkonflikte, da geht es um eine Militärdiktatur. Da traut er sich eben einfach mal, das Wort zu erheben. In den Medien wird es getan, aber die Politiker tun es selten, um sich mit Indien und China, ich sage es nochmal, nicht zu verderben, zum Beispiel. Oder es ging um die Frage Völkermord Armenien. Er war in Armenien und da war uns vorher gesagt worden, er wird niemals das Wort Völkermord in den Mund nehmen, um die Türkei nicht vom Kopf zu stoßen. Welches Wort hat er benutzt? Völkermord, und zwar vor Ort. Also da ist ja jemand, der sich traut, Dinge zu sagen, anzustoßen. Nochmal Stichwort Beule, auch wenn es ihm dann nicht so super gut geht im diplomatischen Sinn, wo dann quasi die Botschafter im Vatikan vorstellig werden, aber er spricht eben die Dinge an, die er meint, die im internationalen Kontext angesprochen werden müssen, weil es eben um Dinge geht, die wichtig sind, um Frieden und das Wohlergehen ganzer Völker und eben um die Frage nach Gerechtigkeit zwischen den Völkern. Das spricht er immer wieder an und er wird ernst genommen, wenn man sich so mit Diplomaten unterhält. Auf internationaler Bühne zählt das, was dieser Papst sagt, sehr viel.
Ich beobachte ja als Journalist ja auch immer die Frage, inwieweit dieser Papst sozusagen für eine Weltgesellschaft eine Wirkung hat, über die eigene Kirche hinaus. Und das empfinde ich auch als eine seiner wichtigsten Wirkungen. So die Frage, wofür ist eigentlich Religion in dieser globalisierten, teils säkularisierten, teils wieder sich neu religiös aufladenden Welt da? Und da finde ich ganz spannend, dass er jemand ist, der nicht für die Beruhigung steht. Also es gibt ja zwei Formen von Religion. Die eine ist sozusagen, dass sie sich an die diplomatischen Regeln hält, dass sie dazu da ist, dass Gesellschaften besser funktionieren, dass Staaten besser funktionieren, also dass der Laden irgendwie läuft, dass man weniger Polizisten braucht, sage ich mal. Und da erlebe ich ihn als jemanden, der eine andere und, wie ich glaube, auch zukunftsweisende Funktion von Religion ins Spiel bringt, nämlich die der produktiven Beunruhigung. Er ist Kraft seiner religiösen Kompetenz derjenige, der Dinge ansprechen kann, die andere nicht ansprechen. Er ist derjenige, der den Finger in die Wunde legen kann und sagen kann, diese Wirtschaft tötet. Und da müssen sich erstmal alle mit auseinandersetzen. Also in diesem Sinne, glaube ich, gibt es da vielleicht sogar einen neuen Schwerpunkt von Religion in einer globalisierten Gesellschaft, die auch immer wieder über ihr Überleben diskutieren muss. Auch bei Laudato Si ist es ähnlich. Er ist derjenige, der da letztlich ungeschützt sagen kann, Leute, hier muss sich etwas ändern, euer Lebensstil geht nicht weiter. Er lebt in der strukturellen Sünde. Das alles tut weh, das alles kann er aber in dieser Form der produktiven Beunruhigung ansprechen. Und das ist vielleicht was, was tatsächlich weltweit die katholische Kirche, die christlichen Kirchen insgesamt auch als Dienst einer gesamten Welt einbringen können. Also diese Kirchen sind der Unruheherd, sind diejenigen, die sich nicht mit dem zufrieden geben, was da gerade ist, die ansprechen, wenn irgendwo Menschenrechte verletzt werden, wenn die Menschenwürde mit Füßen getreten wird. Also das ist, glaube ich, eine Funktion, die er sehr bewusst wahrnimmt und wo er eben, wie Bernd Hagenkort auch gesagt hat, auch eine ganze Menge riskiert. Aber ich glaube, dass ein Christentum, wenn es eine Zukunft haben soll, auch genau das riskieren muss.
Die Kirche als Unruheherd, das gilt ja auch als Innenperspektive. Papst Franziskus motiviert seine Mitarbeiter, wenn man so will, manchmal auf ungewöhnliche Art und Weise. Herr Drubinski, Sie hatten ja auch eingangs das schöne Bild geprägt. Zu Ostern wäscht er den Arm die Füße und zu Weihnachten seiner Kurie den Kopf. Frau Eckhold, öffentliche Beschimpfung als Mitarbeitermotivation, wird sich Franziskus damit in der Kurie durchsetzen?
Öffentliche Beschimpfung, also er hat ja im Grunde eher als, vielleicht auch als Pastor hier gesprochen. Und das darf er, und ich denke, da nimmt er auch dann das Amt des Papstes wirklich auch wahr, als Seelsorger. Wo im Grunde er auch an das erinnert, was dann nach innen und auch nach außen im Grunde uns immer wieder neu zusammenhält. Das ist eben nochmal dieses Evangelium der Barmherzigkeit. Und hier jetzt Unruhe zusammenzubringen im Grunde mit diesem Friedensdienst, also die Seligpreisungen. Also das wird hier reingeholt, auch in dieses Unruhestiften. Das heißt, in unserer schnelllebigen Welt haben wir etwas, was verbindet, was verbindlich ist. Also Weltfriedensbotschaft letztes Jahr. Aktive Gewaltlosigkeit, das ist etwas, was er immer erinnert. Und das eben jetzt auch nach innen dann auch zu sehen. Das heißt, auch uns zu erinnern und auch dann die mit denen auf dem Weg ist, wo ich dann vielleicht auch in meiner Funktion mein Amt in einer solchen Weise dann wahrnehme, also Macht ausübe, dass ich dann ganz genau nicht mehr auch dann dieser Friedensbotschaft des Evangeliums nach innen entspreche, und das wirkt sich nach außen aus.
Mit 80 ist Schluss, das hat Franziskus zu Beginn seiner Amtszeit gesagt. Er hat ja auch später immer wieder mit einem kurzen Pontifikat kokettiert. Dieses Jahr wird er 82 im Dezember. Herr Hagenkort, feiert er seinen Geburtstag noch als Papst oder tritt er jetzt vorher ab?
Nee, der bleibt. Ich habe immer wieder den Verdacht, dass es ihm einen großen Spaß macht, uns Journalisten sagen wir, nervös zu machen und Sprüche zu machen, wie demnächst ist, also nächsten 2-3 Jahre, muss man gucken und so. Dann tippen wir wild unsere Artikel und so, und dann stellen wir fest, das war dann doch nicht so. Also ich glaube, er rechnet damit, dass er so viel Zeit hat, wie er hat. Er macht das, was er kann. Er merkt, dass er die Kräfte noch hat. Wenn man ihn sieht, wenn er krank ist, bleibt er im Bett, anders als sein Vorgänger zum Beispiel. Er nimmt sehr viel Rücksicht auf sich, aber er merkt halt, er kann es noch. Und er hat, glaube ich, auch ein bisschen, Spaß ist vielleicht das falsche Wort, aber Freude dran gefunden. Das war ja nicht im Anfang nicht immer so. Also ich glaube, der hat noch einiges vor, und ich sehe nicht, dass er geht, dass er zurücktritt, dass er mit dem Gedanken spielt. Im Gegenteil, das, was er vorhat, braucht noch ein bisschen Zeit. Und so die Aussagen, die ich so von ihm höre, so die Subtexte, lassen mich eigentlich annehmen, dass er schon noch weitermachen will, so er das denn kann. Und ich, im Augenblick sehe ich nicht, dass er es nicht könnte.
Und die Weichen, Herr Drubinski, abschließend gefragt, sind im franziskanischen Sinne gestellt, oder gibt es, wenn er einmal nicht mehr Papst sein wird, den großen Rückwärtssalto?
Das wird die spannende Frage sein. Also was man ja sieht, ist, je länger er im Amt ist, weshalb ich auch glaube, dass er so lange wie möglich im Amt bleiben wird, umso mehr wird er ja Kardinäle auch ernannt haben, die sein Werk fortsetzen wollen, die auch sagen wollen, ja, ich finde das richtig, was er tut. Also von daher kann man fast sagen, jedes Jahr, dass er länger im Amt ist, wird auch dazu beitragen, dass das, was er da angestoßen hat, das, was er da geöffnet hat, weitergeht. Also deswegen glaube ich, wenn er jetzt zurücktreten würde, gäbe es tatsächlich ein großes Hauen und Stechen um diese Frage, was heißt das jetzt, wie geht das weiter? Und dann könnte es tatsächlich sein, dass so eine Art Rollback kommt, dass diejenigen, die sagen, um Gottes Willen, das ist uns alles viel zu viel. Es gibt ja auch immer die Frage, welcher Kardinal bereut es inzwischen, dass er ihn gewählt hat. Also da gibt es schon auch durchaus Koreale, die sagen, das geht mir alles viel zu weit. Oder auch Kardinäle in der ganzen Welt. Aber je länger dieses Pontifikat dauert, umso schwerer ist, platt gesagt, die Zahnpasta wieder in die Tube zu drücken. Also umso schwerer wird dieser Rollback auch werden. Und umso eher wird diese katholische Kirche sich dann auch in dem Sinne weiterentwickeln, wie das dieser Papst wünscht.
Unruhestifter im Vatikan. Reformiert der Papst die Kirche? Das war das Thema in diesem SWR2-Forum. Ich bedanke mich bei meinen Gästen, bei der Osnabrücker Dogmatikerin und Fundamentaltheologin, der Professorin Margit Eckold, bei Pater Bernd Hagenkort, Jesuit und Leiter der deutschsprachigen Abteilung von Radio Vatikan in Rom, und bei Matthias Trubinski, katholischer Theologe und Journalist der Süddeutschen Zeitung. Am Mikrofon war Lukas Meyer-Blankenburg.